Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, die gläubigen Christen haben sehr oft Schwierigkeiten mit dem Heiligen Geist. Sie haben Schwierigkeiten insofern, als sie sich ihn nicht recht vorzustellen vermögen. So hat ein berühmter englischer Konvertit und Kardinal den Heiligen Geist als den auch bei den gläubigen Christen unbekannten Gott bezeichnet. Ja, tatsächlich von Jesus Christus, dem Sohn, dürfen wir alle eine recht klare Vorstellung haben. Im Neuen Testament tritt er ja deutlich, ja plastisch vor unsere Augen. In der Kunst findet er sich überall dargestellt und gerade auch im Blick auf das berühmte Grabtuch von Turin haben wir ein authentisches, ein durch die Macht Gottes selbst gemaltes Porträt des fleischgewordenen Wortes. Auch mit dem himmlischen Vater können wir einiges anfangen. Vaterschaft ist ja doch eine Realität, der wir alle begegnet sind. In einem jeden Menschenherzen dürfte so etwas wie ein Archetypus, wie ein Idealbild von Vaterschaft gegeben sein. Würde zugleich verbunden mit Güte, die milde und sorgende, dabei starke und feste Zuneigung zum Kind. Und außerdem ist uns ja der himmlische Vater auch in vielen seiner Aspekte in der Heiligen Schrift geoffenbart. Der Vater, der Lichter, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, der aber zugleich auch für uns sorgt in den kleinsten und alltäglichsten Dingen des Lebens, liebevoll, verzeihend auf die abgeirrten Kinder wartend. Und schließlich zeigt sich der Vater im Sohn. Wer mich sieht, sagt Jesus, und er meint damit, wer mich gläubig sieht, der sieht den Vater. Aber beim Heiligen Geist ist es anders. Er kommt uns vor wie eine irgendwie schwebende, unfassbare Wirklichkeit. Und die Symbole, in denen er uns in der Heiligen Schrift vorgestellt sind, sind solche Symbole, von denen wir wissen, dass sie nur ferne Hinweise auf einzelne seiner Eigenschaften sind. Aber zugleich ist es uns klar, der Heilige Geist ist keine Taube. Der Heilige Geist ist nicht ein Feuer, wie wir es kennen. Und das stört uns ja vielleicht auch bei den bildlichen Darstellungen der Dreifaltigkeit. Da sind der Vater und der Sohn mehr oder weniger gelungen als menschliche Wesen gezeigt, und dazwischen schwebt eine Taube, die überhaupt nicht zu diesen beiden anderen Personen passt, sondern von ganz anderer Natur ist als sie. Wie also, liebe Gläubige, kommen wir zu einer gewissen Vorstellung vom Heiligen Geist? Die Theologen beschreiten meistens den Weg abstrakter Beschreibungen. Sie sprechen davon, dass wir uns den Heiligen Geist denken müssen als die personhafte Liebe von Vater und Sohn, die diese beiden Personen in Gott eins sein lässt, die sie verbindet und die zugleich auch die Liebesgabe oder wie manche Theologen sagen, das Pfand der Liebe ist, das sich diese beiden Personen schenken. Aber genau hier liegt ja unsere Schwierigkeit. Wir können uns Liebe als ein Band, als ein Strömen vielleicht von Energie und Licht denken, auch als Flamme, aber doch nicht die Liebe als eine Person zwischen zwei anderen Personen. Ja, sie ist in unserer Erfahrung zwischen den Personen, aber nicht selbst eine Person. Und so sind wir mit unseren Gedankenschwierigkeiten wieder ganz am Anfang. Liebe Gläubige, auf der Suche nach einer Veranschaulichung des Heiligen Geistes stoßen wir dann doch auf eine Antwort, die uns wahrscheinlich verblüffen dürfte. Es gibt ein entsprechendes, ein adäquates Bild des Heiligen Geistes. Ein Bild in der Schöpfung, ja sogar in einem Menschen. Fragen wir uns ganz kurz, wie müsste ein Mensch sein, der uns den Heiligen Geist sichtbar und in seinem ganzen Wandel vor Augen stellt? Gewiss, er müsste erfüllt sein vom Heiligen Geist und von ihm gestaltet. Also sozusagen sein Kunstwerk, in das der Geist den ganzen Reichtum seiner Schöpferkraft und seiner Weisheit hineingelegt hat. Dieser Mensch müsste selbstverständlich die Gaben des Heiligen Geistes in sich tragen, Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Wissenschaft, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Und er müsste auch in den Früchten des Heiligen Geistes erkennbar sein, die da nach dem heiligen Paulus sind: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Milde, Langmut, Sanftmut, Treue, Mäßigkeit, Enthaltsamkeit und Keuschheit. Und damit ein solcher Mensch den Heiligen Geist tatsächlich darstelle, müsste er auch sozusagen die Liebe personifizieren. Es müsste sich um eine Person handeln, von der wir sagen würden, dieser Mensch ist ganz Güte und Milde und Liebe. Und noch etwas. Dieser Mensch müsste eine Art Verbindungsglied sein zwischen dem Vater und dem Sohn. So wie der Heilige Geist unablässig zwischen dem Vater und dem Sohn strömt. Und es müsste dieser Mensch, so wie der Heilige Geist, nicht von sich selbst Zeugnis geben, sondern Jesus Christus und die Machttaten Gottes vor der Welt bezeugen. Ist das alles nicht reichlich hoch angesetzt für einen Menschen? Es gibt ihn. Und zwar die allerseligste Jungfrau Maria. Zunächst eine bemerkenswerte und oft gerade in der heutigen Theologie auch zur Gefahr gewordene Tatsache: Das hebräische Wort für den Geist ist feminin, Ruach, und nicht wie im Griechischen Neutrum, Pneuma, oder im Lateinischen und auch im Deutschen maskulin, Spiritus, der Geist. So versteht man, dass es am Anfang in der Schöpfungsgeschichte heißt, dass der Geist über den Wassern schwebte, dass dieses Wort aber gleichbedeutend mit er brütete ist. Also wie eine Mutter, zum Beispiel eine Henne, ihre Eier ausbrütet oder wie eine Mutter ihr Kind umfängt. Die sogenannte feministische Theologie hat daraus die geradezu lächerliche Konsequenz gezogen, etwa nur noch von der Geistin zu sprechen. Aber lassen wir solche Dinge, liebe Gläubige, beiseite. Sie führen uns nicht weiter. Und doch gibt es Eigenschaften, die besonders mit dem weiblichen Geschlecht in dieser Schöpfung verbunden sind und die uns im Heiligen Geist und seinem Wirken klar entgegentreten. Das Behütende, Bergende, das Helfende. Paulus sagt, er hilft unserer Schwachheit auf. Das Verbindende und Einheitsschaffende, wie die Mutter in der Familie normalerweise das Einheitsband sein sollte. Und der Heilige Geist ist ganz Güte und Liebe. Übrigens Worte, die fast in jeder Sprache feminin sind. Der bekannte Befreiungstheologe und leider von seinem Priestertum abgefallene Franziskaner Leonardo Boff hat reichlich feministisch angehaucht gesagt, Maria sei mit dem Heiligen Geist hypostatisch vereint. Das bedeutet also, so wie der Mensch Jesus Christus mit der zweiten göttlichen Person eins ist und Gott ist, so wäre Maria mit der dritten göttlichen Person eins. Sie wäre die sichtbare Erscheinung Gottes. Das ist eine glatte Übertreibung, eine Häresie, eine Irrlehre. Und außerdem versteht Leonardo Boff die Gottesmutter eher als eine mythische Gestalt und nicht wie wir als die wirkliche, konkrete, geschichtliche, jungfräuliche Mutter unseres Herrn. Aber dennoch, liebe Gläubige, die innige Beziehung zwischen dem Heiligen Geist und Maria entspricht der Wahrheit und ist deshalb auch von der großen, vom Geist erfüllten, rechtgläubigen Theologie der Jahrtausende immer wieder erkannt worden. Die Beziehung ist so eng und so einzigartig, dass man in der Gottesmutter wirklich das vollkommenste Bild des Heiligen Geistes, ja, sein Porträt erblicken darf. Sehen wir also näher hin. Da ist zunächst die Tatsache, dass die Gottesmutter gewiss auf natürliche Weise empfangen wurde und nicht wie ihr Sohn auf übernatürliche, deshalb gewiss auch ein Bild ihrer Eltern ist, deren Erbgut in ihr fortlebt. Aber von Anfang an, vom ersten Augenblick ihrer Existenz, ist sie voll der Gnade, und das bedeutet, steht sie vollumfänglich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Bei allen anderen Menschen ist dieser Einfluss des Heiligen Geistes beeinträchtigt durch die Erbsünde und später durch die persönlichen Sünden. So ist es, als ob der Heilige Geist unsere Hand ergreifen wollte, um damit vielleicht ein Kunstwerk zu zeichnen. Aber weil unsere Hand gar nicht ganz mitgehen kann, die Erbsünde, und gar nicht mitgehen will, die persönliche Sünde, entsteht bei dem Kunstwerk doch etwas, das nicht vollkommen, vielleicht sogar ganz krakelig ist. Bei Maria aber ist es anders. Weil sie vom ersten Moment ihrer Existenz an von der Erbsünde befreit ist, ist sie vollkommen formbar und gestaltbar vom Heiligen Geist, ohne jegliche Verhärtung. Und weil sie keinerlei persönliche Sünden begangen hat, hat sie auch seiner Führung nicht den geringsten Widerstand entgegengesetzt, in keinem einzigen Moment. So kann also der Heilige Geist mit ihr und in ihr genau das Bild malen, das er will. Sein perfektes Bild. Es ist wie, wenn der Lehrer die Hand des Schülers greift, der noch nicht schreiben kann, und mit ihr schreibt. Und die Hand geht so mit, dass sich die Handschrift in keiner Weise davon unterscheidet, wie wenn der Lehrer selber den Stift gehalten hätte. Sie ist also ohne jede Beeinträchtigung vom Heiligen Geist erfüllt, gestaltet und geprägt. Und der Heilige Geist bildet sie heran. Natürlich hat sie die 7 Gaben des Heiligen Geistes in sich, und auch die 12 Früchte treten, sobald es Zeit ist, an ihr hervor. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Milde, Langmut, Sanftmut, Treue, Mäßigkeit, Enthaltsamkeit und Keuschheit. Es ist das Bild des vollendeten Menschen. Nun geht es aber noch einen Schritt weiter. In der Menschwerdung des Gottessohnes überschattet der Heilige Geist Maria und wirkt das Wunder über alle Wunder. Das Erstaunliche dabei, liebe Gläubige, in Gott steht ja, wie wir sagten, der Heilige Geist zwischen dem Vater und dem Sohn und verbindet sie. Und nun ist es Maria, die zwischen dem himmlischen Vater und dem menschgewordenen Sohn steht und sie beide verbindet. Denn durch sie allein hat der Vater seinen Sohn Mensch werden lassen. So steht sie, kann man sagen, zwischen dem Vater und dem Sohn hier auf Erden, wie im Himmel der Heilige Geist es ist, der den Vater und den Sohn in wunderbarer Weise eins sein lässt. Und wie der Heilige Geist auch die personhafte, innergöttliche Liebesgabe ist des Vaters an den Sohn, so schenkt der himmlische Vater seinem menschgewordenen Sohn Maria zur Mutter. Das sind ganz tiefe, geheimnisvolle und vielleicht zunächst schwierige Zusammenhänge, doch sie offenbaren sich demjenigen, der sie gläubig und liebend betrachtet und vertieft. Und es geht noch weiter. Der Heilige Geist und Maria werden dann auch sozusagen gemeinsam zur großen Gabe an uns Menschen. Der Herr stirbt am Kreuz, und im Johannesevangelium heißt es Tradidit Spiritum, wobei in den alten Handschriften Spiritus groß geschrieben wird. Das heißt, er übergibt den Geist, aber nicht nur einfach den menschlichen Geist, sondern den Heiligen Geist. Aber er tut dies, nachdem er zuvor zu seinem Liebesjünger gesprochen hat, siehe da, deine Mutter und zu seiner Mutter, siehe da, deinen Sohn. Und dann fließen Blut und Wasser aus seiner Seite. Im ersten Johannesbrief heißt es, drei sind es, die Zeugnis geben auf Erden, das Wasser, das Blut und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Also ist darin auch gezeigt, dass er uns mit dieser Flut seines Blutes und des Wassers aus seiner Seite den Heiligen Geist schenkt. Aber die Gabe wird unter dem Kreuz von Maria aufgefangen, stellvertretend für alle Menschen. Sie wird deshalb ja auch der Kelch des Geistes genannt. Und in altkirchlichen Darstellungen steht sie unter dem Kreuz mit dem Kelch in der Hand, um die kostbarste aller Gaben zu empfangen. Sie aber hat uns der Herr vom Kreuz herab geschenkt. So schenkt er uns in ihr und mit ihr den Heiligen Geist. Sie erscheinen also geradezu wie eine einzige Gabe an die Kirche und an jedes Gotteskind. Das wird an Pfingsten wiederum deutlich. Maria ist in der Mitte der Jünger, als der Heilige Geist auf alle herabkommt. Sie, die Gratia plena, trägt ihn ja bereits unumschränkt in sich und ruft ihn dann auf die übrigen herab. Und noch etwas, Maria macht wie der Heilige Geist in ihrem ganzen Leben und Wandel nicht sich selbst zum Thema, sondern sie steht rein im Dienste des Sohnes. So sehr, dass sie von sich aus verschwindet, ja im Neuen Testament gar nicht so oft vorkommt, wie es sich der die Gottesmutter verehrende Christ vielleicht wünschen würde. Aber genauso entspricht es ihr. Sie tritt zurück, um ihn zu zeigen, damit er vor uns groß würde. Genauso verhält es sich ja auch mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist bleibt unsichtbar und er weist hin auf Jesus Christus. Er legt nicht von sich Zeugnis ab, wie es der Herr selbst verkündet, sondern von ihm. Auch hier eine eindeutige Ähnlichkeit des Heiligen Geistes mit der allerseligsten Jungfrau Maria. Ja, liebe Gläubige, das alles zusammengenommen scheint uns die Einsicht zu begründen, dass man Maria als das vollkommenste Bildnis des Heiligen Geistes, als sein Meisterwerk betrachten darf. Wenn ein großer Künstler ein Meisterwerk hervorbringt, dann liegt sein Geist darin. Wir gehen in ein Museum und betrachten ein Gemälde von Albrecht Dürer, dann sagen wir, das ist Albrecht Dürer. Wir hören vielleicht eine meisterhafte Fuge von Johann Sebastian Bach und sagen, das ist unverkennbar, Bach. Natürlich ist nur die Musik von Bach, aber in ihr ist er es, der uns entgegentritt. Oder wir lesen ein Gedicht etwa von Eichendorff und sagen eindeutig, Eichendorff, nicht nur, das sind ja Worte von Eichendorff. Und so schaut man auf Maria und kann sagen, eindeutig und unverkennbar, das trägt die Handschrift, die Inspiration, die Schönheit, die Güte des Heiligen Geistes. Das, was wir da erblicken, ist ganz Heiliger Geist. Liebe Gläubige, für unser eigenes religiöses Leben sind diese Wahrheiten in mehrfacher Hinsicht wichtig. Zunächst, die Gottesmutter stellt uns vor Augen, wie der Heilige Geist ist und was er wirkt. Sie verbindet uns, wie der Heilige Geist, mit ihrem Sohn und mit dem himmlischen Vater. Sie ist daher wirklich, wie auch der Heilige Geist, der Zugang, der Einstieg in die Beziehung mit dem dreifaltigen Gott. Das gläubige Volk hat vollkommen recht, wenn es so empfindet und auch so betet. Das führt nicht von Gott weg, sondern indem die Mutter Gottes verehrt wird, begibt man sich ganz in den Einflussbereich des Heiligen Geistes. Und ein zweites, Maria zeigt uns auch, was der Heilige Geist in uns bewirken will, bis zu welcher Herrlichkeit wir als seine Kunstwerke gedeihen könnten und können, wenn wir uns in der Kraft der Gnade des Heiligen Geistes formen und prägen lassen. Wenn wir also seine Hand, die die unsere führt, um unsere Leben aufzuschreiben, keinen Widerstand entgegensetzen, sondern ganz mitgehen. Und drittens noch, wo Maria ist, da ist auch der Heilige Geist. Daher ist es für unser Beten so wichtig, sie in unserem Herzen zu tragen. Das berühmte, für manche Außenstehenden etwas anstößige Wort des heiligen Ludwig Maria Grignion de Montfort: Wo der Heilige Geist in einem Herzen Maria entdeckt, da begibt er sich im Fluge hin, um dieses Herz in Besitz zu nehmen. Dieses Wort ist eigentlich gar nicht Schwärmerei, überschwänglich und übertrieben, sondern es ist wahr. Wir sehen es ja auch am Gegenteil. Wo der christliche Glaube ohne Maria vorliegt, da wird er allzu schnell geistlos, unterkühlt und am Ende sogar gottfern. Da eben dieser Glaube nicht in dem Mutterboden verwurzelt ist, aus dem durch die Einwirkung des Heiligen Geistes nach dem Willen des Vaters Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, hervorgegangen ist. Und so können wir nicht anders als Maria verehren, als das vollkommene Bildnis, ja das Porträt des Heiligen Geistes, und beten: Maria, du Kelch und Bildnis des Heiligen Geistes, du, die du so sehr seine geliebte Braut, sein Instrument bist, dass man ihn in dir am deutlichsten erkennen kann, führe du uns zu einem Leben im Heiligen Geist und durch ihn in Jesus Christus zur vollkommenen Verherrlichung des Vaters. Amen.